Wie geht's euch denn überhaupt? Erstmal ein bisschen in Kontakt kommen mit euch hier. Ja, noch geht's gut, genau. Also seid ihr einigermaßen frisch, ja? Ich fand, dieses letzte Lied, was wir gesungen haben, hat sehr gut gepasst zu dem Predigtthema heute. Der Titel nämlich, und das habe ich nicht so geplant eigentlich, der Titel von der Predigt ist nämlich heute Dein Plan ist größer, in Klammern leider. Dein Plan ist größer, in Klammern leider. Also ich wusste, dass wir dieses Lied singen, aber ich habe irgendwie nicht gewusst, dass wir das als letztes singen. Das heißt, es passt jetzt perfekt. Dein Plan ist größer, leider. Und ich will euch ganz zum Anfang so eine kleine Anekdote erzählen. Ja, ein Fernsehinterview, was ich mal gesehen habe. Ich kann mich leider überhaupt nicht mehr an den Kontext erinnern. Aber eine Sache ist mir in Erinnerung geblieben. Da waren zwei Eltern, ja, also ein Vater und eine Mutter, offensichtlich schon Rentner. Und die wurden halt quasi, es kam dann das Gespräch auf die Karriere ihres Sohnes. Ja. Und dann kippte die Stimmung so ein bisschen in dem Interview. Weil man merkte recht schnell, beide Eltern hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem, was also quasi die Karriere ihres Sohnes betrifft. Also sie hatten unterschiedliche Ideen gehabt. Die Mutter wollte wohl irgendwie gerne, dass der Anwalt wird und der Vater wollte irgendwie gerne, dass er Arzt wird oder so. Und die haben sich dann da immer so ein bisschen gestritten und beide haben so versucht, Einfluss auf ihn zu nehmen. Und letztendlich ist er dann Rockstar geworden. Ja? Und beide Eltern waren aber zutiefst enttäuscht darüber. Ja? Also haben sie so gesagt, ja, wir hätten ihm gewünscht, dass er irgendwie ein erfolgreiches Leben hat, dass er viel Geld hat und so. Und ironisch war, er hatte das alles. Ja? Also ob er jetzt erfolgreich war, ist er mal nun dahingestellt. Aber er hatte Geld, er hatte irgendwie alles, was er sich so hätte wünschen können. Und trotzdem waren die Eltern total unzufrieden, weil der Plan nicht so gelaufen ist, wie sie sich das gewünscht hatten. Und vielleicht könnt ihr damit irgendwie so ein bisschen was anfangen. Vielleicht gibt es so Dinge in eurem Leben, wo ihr auch manchmal denkt, ja gut, es hat jetzt zwar doch funktioniert, aber eben nicht so, wie ich wollte. Und dann ist man eben irgendwie unzufrieden. Und die Geschichte in der Bibel, um die es heute geht, oder der Predigttext, um den es heute geht, steht in einem Buch mit 4 Kapiteln. Jetzt dürft ihr mal raten, welches es sein könnte. Obadja nicht. Jona, genau, danke, Jona. Wer von euch kennt die Geschichte von Jona? Gut, dann guck mal, es gibt ein paar Leute, die sie nicht kennen, das hatte ich nämlich fast gehofft. Dann kann ich sie nämlich im Kurzformat erzählen, die ist so abgefahren, das lohnt sich auch, die nochmal zu hören. Also, Jona ist ein Prophet, das heißt, er bekommt in unregelmäßigen Abständen Nachrichten von Gott, die er an die Menschen überbringen soll. Keine dankbare Aufgabe, wie man vielleicht im ersten Moment nicht erahnen würde, weil Gott natürlich nicht immer nur freundliche Botschaften an die Menschen überbringt, sondern auch manchmal welche, die nicht so gut ankommen bei den Hörern. Und Jona bekommt also eines Tages die Nachricht, er soll in eine befeindete Stadt gehen namens Ninive und den Leuten dort sagen, dass die Stadt untergehen wird. Und Jona entscheidet sich, das nicht zu tun, also er entscheidet sich quasi Vertragsbruch zu begehen und nimmt sich ein Boot nach Tarsis, das liegt irgendwo in Spanien, und will quasi abhauen vor Gott. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie gut es funktioniert, vor Gott zu fliehen. Als er auf dem Boot sitzt und da gerade denkt, er ist in Sicherheit, kommt ein riesiger Sturm und das ganze Boot droht zu kentern und alle Leute auf dem Boot drohen zu sterben. Dann überlegen sie, woran könnte es denn liegen? Und es stellt sich natürlich dann letztendlich raus, es liegt daran, dass Jona eben Gott versucht hat zu betrügen. Und dann sagt Jona, werft mich lieber über Bord, dann wird Gott den Sturm stillen und ihr könnt alle überleben. Tatsächlich wollen sie das nicht so gerne tun, weil sie Angst haben, dass sie dann Blutschuld auf sich laden, verständlicherweise. Aber sie machen es dann doch, nachdem er ein paar Mal auf sie eingeredet hat, schmeißen sie ihn tatsächlich über Bord. Jetzt denkt man, die Geschichte ist vorbei, Jona hat seine gerechte Strafe bekommen. Aber es geht noch weiter, da kommt ein großer Fisch und der verschluckt Jona. Also ihr merkt, es ist verrückter als die meisten Filme. Und im Bauch dieses Fisches überlebt Jona 3 Tage lang und kommt dazu der Erkenntnis, es war keine gute Idee, vor Gott zu fliehen. Und dann spuckt ihn der Fisch wieder aus am Strand und er entscheidet sich jetzt doch nach Ninive zu gehen, um den Menschen dort eben die Nachricht zu überbringen, für die Gott ihn beauftragt hatte. Das tut er dann also auch. Er geht dorthin nach Ninive, überbringt den Leuten die Nachricht. Gott wird diese Stadt also zugrunde richten. Alles wird brennen und so weiter. Macht euch darauf gefasst. Und dann passiert etwas Unerwartetes in der Geschichte, nämlich die ganze Stadt Ninive, obwohl Jona keine Anweisung gibt, was sie tun sollen, um irgendwie dieses Schicksal noch abzuwenden. Die ganze Stadt Ninive bekehrt sich quasi zu Gott, tut Buße, zerreißt ihre Kleidung und tut Buße, kehrt um. Und sogar die Tiere, heißt es in der Geschichte, fasten. Ja? Und dann entscheidet sich Gott, die Stadt Ninive doch nicht zu zerstören. Und da steigen wir jetzt ein, eigentlich so nach dem Höhepunkt. Man denkt, jetzt ist das Wichtigste in der Geschichte vorbei. Aber jetzt kommt noch eine sehr denkwürdige Unterhaltung mit Jona am Ende. Und die sagt uns sehr viel dann über ihn aus und auch über uns selber. Ich lese es euch vor, steht in Jona Kapitel 4. Also kann man sich leicht merken, das Buch heißt so wie der Prophet. Jona Kapitel 4. Da kam großer Unmut über Jona und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, war nicht eben das meine Rede, als ich in meiner Heimat noch war? Darum bin ich doch nach Tarsis geflohen, denn ich wusste schon, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Gnade und einer, dem das Unheil leid tut. Und nun, Herr, bitte nimm doch mein Leben von mir, denn besser als das Leben ist für mich der Tod. Da sprach der Herr: Jona, ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt. Und östlich der Stadt ließ er sich nieder und dort baute er sich eine Hütte. Und er saß da drin im Schatten, bis er sehen würde, was in der Stadt geschah. Und der Herr, Gott, ließ einen Rizinus wachsen. Und dieser wuchs über Jona und über seinen Kopf, um ihm Schatten zu geben und ihn von seinem Unmut zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am nächsten Tag, als der Morgen dämmerte, ließ Gott einen Wurm kommen. Also ich liebe diese Geschichte. Einfach ein Wurm. Stellt euch mal vor, Gott hat sogar die Macht über die Würmer. Und dieser Wurm, jetzt wird es richtig wild, stach den Rizinusstrauch, sodass er verdorrte. Dieses Ding rutscht immer runter. So. Sodass er verdorrte. Und Gott ließ einen sengenden Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf und er brach zusammen. Da wünschte er sich wieder zu sterben und sprach: Besser als mein Leben wäre mein Tod. Gott aber sprach zu Jona: Ist es recht, Jona, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte: Ja, es ist recht, dass ich zornig bin bis auf den Tod. Da sprach der Herr: Dir tut es leid um diesen Rizinus, um den du dich nicht gekümmert und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht geworden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und da soll es mir nicht leid tun, Ninive, die große Stadt, in der 120.000 Menschen sind, zu zerstören, die nicht unterscheiden können zwischen der Rechten und der Linken, und um die vielen Tiere? Ende. Das ist eigentlich das einzige Buch in der Bibel, soweit ich weiß, was mit einer Frage endet. Und das ist also auch eine Frage an uns, ja, so ein bisschen, das ist das Schöne. Ja, Jona, ihr habt die Geschichte gehört. Eigentlich das ganze letzte Kapitel besteht aus einer Unterhaltung zwischen Jona und Gott und eben diesem kleinen Ereignis mit dem Rizinus. Jetzt fragt man sich natürlich, was hat diese Geschichte mit mir zu tun? Das ist jetzt so, Jona steht in der Geschichte nicht besonders gut da. Wer würde sagen, Jona ist der Held? Keiner. Also Jona steht nicht so richtig als Held da in der Geschichte. Das ist so ein bisschen das Interessante. Aber trotzdem glaube ich, dass Jona, ein Tipp überhaupt für euch zum Bibellesen, ja, wenn ihr in der Bibel lest und ihr denkt immer so, ach, das ist jetzt so ein bisschen die Opferfigur, ja, so jemand, der so ein bisschen als, der dasteht, der immer alles falsch macht, so ein bisschen der Böse in der Geschichte, dann tut ihr gut daran, euch mit dieser Person zu identifizieren. Weil dann lernt ihr am meisten aus der Bibel. Ja, das ist nämlich, die Bibel ist dann falsch gelesen, wenn man immer denkt, ach ja, guck mal, der Jona, das habe ich ja gleich gemerkt, dass da was nicht stimmt. Ja, dann lernt man nichts aus der Geschichte. Aber wenn ihr sagt, ich bin wie Jona, dann werdet ihr was daraus lernen und das versuchen wir heute mal. Also warum geht Jona nicht nach Tarsis, wie Gott ihm gesagt hat? Das ist erstmal die erste Frage, die ich euch stellen will. Nee, am Anfang meine ich. Ja, genau, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Warum geht er nicht nach Ninive am Anfang so? Aha, genau. Das, so habe ich auch immer gedacht. Also wir wissen es auch letztendlich nicht genau, ne, weil er sagt, am Ende sagt er was anderes, aber wir wissen ja nicht, was seine ursprüngliche Motivation war. Genau, also er geht nicht nach Ninive und man weiß nicht so richtig, warum. Aber man spekuliert am Anfang, es könnte natürlich sein, da kommt so ein einziger Israelit, ja, und der ist auch noch Feind von den Niniviten. Also warum sollten die auf den hören? Ja, die werden ihn auslachen, im schlimmsten Fall werden sie ihn sogar irgendwie gefangen nehmen und ihm wehtun. Also vielleicht hat er auch so ein bisschen Angst, vielleicht hat er aber auch einfach keine Lust. Und jetzt erfahren wir in Kapitel 4, und das finde ich ganz besonders spannend, da sagt Jona, deshalb wollte ich von Anfang an nicht gehen, weil ich wusste, dass du gnädig und barmherzig bist. Ja? Und ich wollte nicht, dass du diesen Leuten hier vergibst. Ich wollte nicht, dass du diese Stadt vor dem Unheil verschonst, was sie ja verdient haben. Jetzt muss man dazu wissen, dieses Buch Jona wurde geschrieben, höchstwahrscheinlich nach dem Exil, also spät in der Geschichte Israels. Und das Exil hat ganz viel verändert in den Köpfen der Israeliten, weil sie ja ganz viel erlebt haben, wie leben andere Menschen in anderen Ländern, ja, und was für Götter haben die, was für eine Moral haben die, was für eine Umgangsweise haben die miteinander. Und sie haben das natürlich alles als Opfer erlebt, das heißt als diejenigen, die quasi dort als Gefangene oder als Entrechtete auch waren. Und das verarbeiten sie später in ganz vielen Büchern. Und hier schwingt jetzt so immer so ein bisschen die Frage mit, wie sieht Gott eigentlich diese anderen Menschen, die wir so als Feinde sehen? Ja? Wie sieht Gott diese Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben, die vielleicht in unseren Augen immer so ein bisschen die Bösen sind? Wie sieht Gott die und wie geht er mit ihnen um? Und hier ist halt die große Überraschung, er verschont sie, weil sie sich zu ihm bekehren. Und sie bekehren sich schneller und überraschend schneller, als ganz Israel sich jemals bekehrt hat. Wenn ihr an die Geschichte Israels denkt, es geht immer so, ja, die machen irgendeinen Quatsch, irgendwas, was Gott nicht möchte. Und dann dauert es lange und es braucht viele Lektionen von Gott, bis das Volk irgendwann kapiert, ja, das war nicht so gut und wieder umkehrt. Und jetzt haben wir hier diese Niniviten, ja, die vielleicht aus der Sicht der Israeliten so ein bisschen die Heiden sind, die Bösen, die keine Richtung haben in ihrem Leben. Gott sagt selber am Ende, die nicht mal links und rechts unterscheiden können. Ja, die haben keine Orientierung. Und dann kommt ein kleiner Prophet, ja, der wahrscheinlich noch nach Fisch stinkt, und sagt, Gott wird euch untergehen lassen. Und das ganze Volk, sogar die Tiere, bekehrt sich zu Gott und tut Buße. Ja, das ist so auch ein bisschen so eine innerjüdische Satire oder so, ja, die sie ihnen selber den Spiegel vorhalten. Guckt mal, wie schnell die reagiert haben, ja, und wie langsam ihr reagiert. Und Jonas sagt jetzt selber, da hat jemand Spaß. Naja, also Jonas sagt jetzt selber, wollte ich da nicht hingehen, weil aus meiner Sicht haben die das nicht verdient, ja, deine Gnade. Aus meiner Sicht haben diese Israeliten, haben diese Niniviten deine Gnade nicht verdient. Und dann stellt sich natürlich die Frage, hätte Israel diese Gnade verdient? Und deshalb gibt Gott ihm hier diese Lektion. Und jetzt will ich euch so ein bisschen die Frage stellen heute Morgen, jetzt bleibt man hier dran. Ja, aber dann aber wirklich jetzt. Er ist auch so ein bisschen wie Jona, so ein bisschen so ein Starkkopf. Der ist wieder hinten. Ja, genau, jetzt will ich euch heute Morgen die Frage stellen, wo seid ihr vielleicht so ein bisschen wie Jona in eurem Leben? Ja, wo habt ihr euch Vorstellungen in euren Köpfen, ja, Dinge, wo ihr das Gefühl habt, ich weiß, wie die Welt funktioniert, ich weiß, das hier sind die Guten und das hier sind die Bösen. die vielleicht gar nicht dem entsprechen, wie Gott auf diese Welt schaut. Das ist für mich das erste Evangelium in diesem Text. Ja, also wo muss Gott euch vielleicht oder wo darf Gott euch vielleicht die Augen öffnen, dass er einen anderen Blick hat auf die Menschen als ihr? Ich weiß noch, als ich kleiner war, da waren für mich Franzosen immer böse Menschen. Ich weiß nicht, mögt ihr Franzosen? Ist hier vielleicht ein Franzose? Fragen wir es mal so. Jetzt nicht mehr. Ja, nee, also ich weiß nicht warum. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen da in Schwaben, wo ich herkomme. Da war ja französische Besatzungszone. Aber vielleicht auch schon durch Napoleon. Das kann ich so geschichtlich nicht ganz nachvollziehen. Was da jetzt genau die Gründe sind, jedenfalls herrscht da so ein bisschen so eine Antipathie gegen Franzosen. Und es kursierten auch immer so irgendwie Witze über Franzosen. Also wir haben keine Ostfriesen-Witze gemacht, sondern Franzosen-Witze. Und irgendwie merke ich bis heute, wenn ich Franzosen sehe, dann habe ich erstmal so ein inneres Gefühl von so, naja, also da kann ich jetzt nichts Großes erwarten von denen. Ja? Und das ist so eine Sache, da habe ich mich dran erinnert, als ich Jona gelesen habe und habe gedacht, warum denkst du eigentlich so? Ja, also Franzosen sind, was unterscheidet die Franzosen von dir? Und was würde ich tun, wenn Gott mich nach Frankreich als Missionar schickt? Würde ich dann auch lieber nach Spanien gehen? Ja, also das ist die erste Lektion. So, die zweite Lektion ist, wie geht Jona mit dieser Situation um? Wie gesagt, Jona steht immer so ein bisschen als der Böse da. Ja, der ist so naiv, der will vor Gott fliehen. Und der ist so... Der ist dann auch noch so bockig am Ende, ne, und lässt sich überhaupt nicht korrigieren. Ja, bis zum Ende der Geschichte liest sich hier nichts von Einsicht von Jona. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Das bleibt ja offen, die Frage am Ende. Wir wissen nicht, erkennt Jona irgendwas? Lernt er was aus der ganzen Geschichte? Und wie gesagt, ich habe euch gesagt, wir lernen am meisten aus der Geschichte, wenn wir uns in Jona hineinversetzen. Also, wir versuchen nochmal Jona zu sein. Stellt euch vor, ich habe ja gerade gesagt, ich kriege die Aufgabe, nach Frankreich zu gehen und den Franzosen das Evangelium zu bringen oder so, irgendwas. Jona ist so mutig, dass er es wirklich versucht, vor Gott zu fliehen. Das will ich jetzt mal anerkennen, nochmal unterstreichen. Jona ist so mutig, dass er sich traut, vor Gott zu fliehen. Ja, vielleicht ist er auch naiv, vielleicht ist es auch so eine Mischung aus Mut und Naivität. Aber ich frage mich, wo würden wir vielleicht manchmal gerne vor dem fliehen, was wir glauben, dass Gott für unser Leben irgendwie im Sinn hat oder was Gott uns aufs Herz gelegt hat? Und wo trauen wir uns vielleicht einfach nicht wegzulaufen? Ja, das ist jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht, da müsst ihr jetzt mal einmal mit mir mitdenken. So, wo trauen wir uns nicht, wegzulaufen vor einer Aufgabe, wo wir das Gefühl haben, Gott hat sie uns gegeben, und ignorieren sie vielleicht stattdessen lieber. Ja, kehren sie vielleicht unter den Teppich, tun so, als hätten wir nichts gehört. Vielleicht wäre es besser, wir würden auf ein Schiff uns setzen, ja, und übers Meer fahren, dann hätten wir wenigstens die Erfahrung, ja, dass Gott uns so einen Fisch schickt und uns wieder zurückbringt, als dass wir es einfach ignorieren, ja, als ob wir einfach so tun, als hätte Gott nichts gesagt, ja, oder als hätten wir nichts gefühlt. Ich glaube, dass Jona hier so ein bisschen auch ein Vorbild sein kann, sogar für uns, für diese Hartnäckigkeit zu sagen, nee Gott, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, würden wir uns das überhaupt trauen, sowas zu sagen? Also ich bin so sozialisiert, ich würde mich das nicht trauen. Ich würde nicht beten und sagen, nee Gott, keine Lust. Ja, dabei empfinde ich das auch manchmal, ja. Ich empfinde das auch manchmal, dass ich das Gefühl habe, Gott sagt mir, legt mir irgendwas aufs Herz und ich habe da aber keine Lust drauf, irgendwen anzurufen, mit dem ich mich vielleicht nicht so gut verstehe, irgendwelche Dinge aus der Welt zu räumen, die mir vielleicht auch unangenehm sind. Und dann habe ich das Gefühl, nee, habe ich keine Lust drauf. Und dann will ich in Zukunft so mutig sein und mir so ein Schiff suchen, auf das ich mich setze, ja, und bewusst wegfahren und mal gucken, was Gott tut. Weil das ist nämlich auch das Evangelium in dieser Geschichte, dass Gott Jona nicht halt einfach wegfahren lässt. Ja, er könnte ja sagen, gut, Jona ist eher wird nicht Mitarbeiter des Monats, sagen wir mal so. gibt eine Abmahnung und ich suche mir jetzt jemand anders, der es besser kann. Ja, jeder Geschäftsführer würde das so machen. Das lohnt sich nicht, diese Mühe um Jona. Aber das Wunderbare ist doch, dass Gott sagt, nee, jetzt erst recht, Jona. Jetzt erst recht. Und jetzt lasse ich mir was richtig Abgefahrenes einfallen, um dich wieder zurückzuholen, sodass es keinen Zweifel mehr daran gibt, dass das, was ich mit dir vorhabe, wichtig ist und dass ich es auch nur mit dir vorhabe. Und das finde ich genial. Also lasst euch mal darauf ein, euch das vorzustellen. Was würde passieren, wenn ihr weglauft vor den Dingen, die Gott euch so aufs Herz legt? Würdet ihr dann vielleicht ähnliche Erfahrungen machen wie Jona? Und nochmal so eine Stelle, wo diese Ehrlichkeit besonders genial ist, finde ich, ist die von seinem Zorn. Da habt ihr sogar gelacht, als ich es vorgelesen habe. Ja. Als Gott dann das zweite Mal zu ihm sagt, Jona, glaubst du wirklich, dass du zu Recht zornig bist? Und dann sagt er einfach, ja. Gott, der am Ende alle Menschen richten wird, ja, der alles weiß, der alles jedem von Anfang an wusste und der alles in seinen Händen hält, fragt dich, glaubst du es richtig, zornig zu sein? Und du bist allen Ernstes so dreist und sagst ja. Also, das klingt erstmal total dämlich und lächerlich, ja. Aber ich glaube, es hat auch was unfassbar Befreiendes. Wenn ich allen Ernstes Gott wie so ein Kind ins Gesicht schauen kann und sagen kann, ja, ich darf jetzt sauer sein. Meine Kinder, also der Karl, ich weiß nicht, woher das kommt, ja. Wahrscheinlich von seiner Mutter. Das ist eher was Gutes jetzt. Also der hat irgendwie, das fing schon ganz früh an, dass er so den Eindruck hatte, er darf also quasi seine Emotionen zeigen. Ja, und das ist ja auch gut, finde ich auch erzieherisch gut, dass er das ausdrücken darf. Und als dann die Leni kam, ja, dann wurde er manchmal wütend, ne, und hat so irgendwas auf sie geschmissen oder wollte sie schlagen oder so, wie das halt so ist unter Geschwistern. Kommt auch bis heute noch manchmal vor. Und dann sage ich manchmal zu ihm, Karl, reiß dich doch jetzt mal zusammen, was soll denn das? Du darfst doch jetzt nicht so wütend sein. Und dann guckt er mich an und sagt, Papa, ich darf sauer sein. Ja? Und das jedes Mal kriegt er mich damit, weil ich dann nicht weiß, was ich sagen soll. Ja, und er hat recht, natürlich darf er sauer sein, weil diese Emotion ist ja da. In anderen Übersetzungen und auch im Hebräischen, eigentlich im Original, heißt es nämlich hier im ersten Vers, da kam großer Zorn über Jona. Und das beschreibt es ganz gut, finde ich, weil es ist ja nicht so, dass wir den Zorn suchen müssen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch anders, aber bei mir kommt der Zorn zu mir meistens. Also wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt, das ist letzte Woche ist es passiert, da ja, bin ich mit dem Fahrrad gefahren, lange gefahren, 100 Kilometer, war komplett am Ende. Ja. Und wirklich, ich habe gedacht, ich kipp gleich um, wenn ich jetzt nicht gleich zu Hause bin. Und fahre dann noch in Gärten da diesen Berg hoch und da ist so eine Stelle, da ist rechts vor links. Und dann kommt da so ein SUV, ja, runtergebrettert, ja, und er hatte Vorfahrt, ja. Aber ich habe gedacht, nee, ich halte jetzt nicht nochmal an, jetzt fahre ich einfach durch. Ne? Ich hatte gerade so ein bisschen Schwung. Und es war auch nicht so, dass der bremsen musste. Ja? Der musste einfach nur nicht mehr Gas geben. Und dann hat er mich angehupt. Ja? Und dann habe ich zurückgeschrien. Ja? Und dann habe ich gemerkt, diese Wut, die kam zu mir. Ja? Die musste ich nicht suchen. Und wir haben das dann geklärt. Also zumindest aus meiner Sicht. Habe versucht, um Verständnis zu werben, ja, dass ich da lange gefahren bin und jetzt keine Lust mehr hatte anzuhalten. Er hat versucht, mir klarzumachen, dass er sich als Opfer versteht von der ganzen Situation in seiner Burg von einem Auto. Ja, aber das ist egal. Also wir haben es dann einigermaßen friedfertig noch geklärt. Jedenfalls wollte ich sagen, die Wut, die kommt über einen, ja, die kann man nicht kontrollieren. Und deshalb finde ich das so genial, dass Jona sich hier das Recht herausnimmt, zu sagen, Gott, ich darf diese Wut haben und ich darf sie sogar vor dir zum Ausdruck bringen. Ja, ich muss nicht so tun, als wäre da nichts, weil darüber haben wir letztens geredet, habe ich letztens geredet in der Predigt, was passiert, wenn wir versuchen, die Sünde zu unterdrücken, ja, oder was passiert, wenn wir die Auswirkungen von Sünde unterdrücken wollen in unserem Leben, dann sprießen sie wie die Pilze überall an anderen Stellen raus. Ja, und so ist, finde ich deshalb seelsorgerlich ganz klug von Jona, dass er sagt, ich lasse es jetzt mal raus, ja, und reg mich jetzt mal auf. und lass es auch vor Gott raus, weil Gott kann diesen Zorn ab. Und das ist auch ein Evangelium von diesem Text. Ja, Gott reagiert nicht bösartig, er sagt nicht, jetzt reicht es mir mit dir, Jona, jetzt kriegst du das Feuer ab, was eigentlich für Ninive gedacht war oder so, sondern er stellt ihm eine Gegenfrage, die auch seelsorglich dazu beiträgt, dass er vielleicht überlegt, warum hat Gott so gehandelt, wie er gehandelt hat. Und deshalb will ich euch dazu ermutigen, wenn ihr solchen Zorn in euch tragt, ja, vielleicht auch schon lange in euch tragt, vielleicht habt ihr Dinge, die habt ihr mit Gott nie so richtig geklärt. Ja, die sind schon lange unausgesprochen in euch drin. Ja, Dinge, die, da denkt ihr, oh, das würde ich gerne, also spätestens wenn ich sterbe, würde ich das Gott gerne mal an den Kopf werfen. Dann wartet doch nicht, bis ihr sterbt. Ja, ihr dürft es jetzt auch schon tun, weil wir lesen, und das finde ich das Geniale hier in Jona, Gott kann damit umgehen, mit diesem Zorn. Und er kann sogar antworten auf unseren Zorn, auf eine Art und Weise, die gut für uns ist. Ja, und ein letzter Gedanke noch zu Jona, zu diesem vierten Kapitel von Jona. Gott wusste schon, dass er Ninive erretten würde, behaupte ich jetzt mal, bevor er Jona losgeschickt hat. Das ist für mich so ein bisschen die Erkenntnis ganz zum Schluss gewesen. Dieser Gedanke, der kam mir ganz zum Schluss. Ja, ich glaube, Gott wusste schon, dass er Ninive retten wird, bevor er Jona losgeschickt hat. Weil Gott ja sowieso alles weiß, erstens. Aber auch zweitens, weil Gott gnädig ist. Ja, und weil er schon später dann auch sagt, es tut ihm ja leid um diese 120.000 Menschen. Eine riesige Stadt für die damaligen Verhältnisse. Und trotzdem geht Gott nicht den Weg und sagt, gut, ich überlege mir jetzt irgendwie was. Was wäre die einfachste Lösung gewesen, um Ninive zur Umkehr zu bewegen? Keine Ahnung. Da hätte er bestimmt auch einfachere Möglichkeiten gehabt. Aber er hat sich Jona ausgesucht und er hat ihn geschickt, weil es am Ende der Geschichte nicht um Ninive geht, sondern um Jona. Und das finde ich so genial. Ja? Es geht vielleicht in eurem Leben gar nicht manchmal um die Dinge, die vor euch stehen, die ihr nicht machen wollt, sondern es geht um das, was sie aus euch machen können. Habt ihr das verstanden? Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell. Ja, es geht nicht darum, wie könnt ihr die Dinge bewältigen, die vor euch liegen, die ihr vielleicht nicht machen wollt, die Gott euch in den Weg gelegt hat, auf die ihr keine Lust habt, ja, die euch sogar zornig machen, sondern es geht darum, was können diese Dinge aus euch machen und wie können sie euch formen zu den Menschen, die Gott in euch sieht. Amen.